Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Das sind die Themen heute Abend. Razzia. In Deutschland durchsuchen die Behörden sämtliche CS-Filialen. Mehr Eigenmittel. Die Finanzmarktaufsicht verschärft die Regeln für gewisse Bankgeschäfte. Kraft gewählt. Aber wie stark ist die Minderheitsregierung in Düsseldorf? Wohnungsmarkt Mailand. Hier mischt die Mafia ganz schön mit. Und gegen Schluss der Sendung dann der Mann mit der Zeitlupe.
Nü krampfen, das heisst Zeit haben. Für was Zeit? Hä? Hey, für mehr zu sehen als nur der Äusserschein. Und auch jemand einmal merken, wie gefährlich oder wie schön doch manches ist.
Erinnerung an Klaus Schädelin, Berner Pfarrer, Politiker und Geschichtenerzähler in der Sommerserie Faktor Zeit. Echo der Zeit mit Hans in Eichen. Zunächst jetzt Thomas Fuchs, er hat den Nachrichtenüberblick.
Bei der Credit Suisse in Deutschland sind heute Razzien durchgeführt worden. Alle 13 deutschen Filialen der Grossbank wurden durchsucht. Laut der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft suchten 150 Ermittler nach Beweisen gegen fehlbare CS-Mitarbeiter. Diese sollen rund 1100 deutschen Kunden geholfen haben, Geld am Fiskus vorbeizuschleusen. Anlass für die Razzien war eine CD mit Daten mutmaßlicher Steuerhinterzieher, die das Bundesland Nordrhein-Westfalen gekauft hatte. Die Credit Suisse hat die Durchsuchungen bestätigt, machte aber keine zusätzlichen Angaben. Banken sollen in der Schweiz für bestimmte Geschäfte deutlich höhere Eigenmittel haben. Das verlangen die Finanzmarktaufsicht FINMA und das Staatssekretariat für internationale Finanzfragen. Die Finanzkrise habe deutlich gezeigt, dass die Banken für diese Geschäfte viel zu wenig Eigenmittel gehabt hätten, schreibt die FINMA. Verschärft werden sollen auch die Bestimmungen im Interbankenmarkt, also bei der Kreditvergabe unter den Banken. Bundesrat Ueli Maurer erlässt einen Einstellungsstopp bei der Armee. Damit die Kosten schnell senken, werde zurzeit niemand mehr eingestellt. Auswahlverfahren für offene Stellen würden unterbrochen, wie ein Armeesprecher einen Bericht der Zürcher Landzeitung bestätigte. Gleichzeitig beantragt Maurer mehr Geld für das Personal. Man wolle Kosten senken, damit die Armee ihre Rechnungen zahlen könne. In Zürich will die Stadtregierung abklären lassen, ob spezielle Stromzähler zu einem sparsameren Umgang mit Elektrizität führen. Sogenannte Smart Meters sollen jederzeit Aufschluss darüber geben, welches Gerät im Haushalt wie viel Strom verbraucht. Der Stadtrat beantragt beim Parlament einen Kredit von fast 10 Millionen Franken für die Durchführung eines umfassenden Tests in 5000 Haushalten. Hannelore Kraft von der SPD ist neue Ministerpräsidentin des größten deutschen Bundeslandes Nordrhein-Westfalen. Das Parlament wählte Kraft im zweiten Wahlgang. Die SPD wird zusammen mit den Grünen eine Minderheitsregierung bilden. Den beiden Parteien fehlt im Parlament eine Stimme für die Mehrheit. Die Wahl wirkt sich auch auf die gesamtdeutsche Politik aus. Die christlich-liberale Koalition von Bundeskanzlerin Merkel hat damit ihre Mehrheit in der zweiten Kammer, dem Bundesrat, verloren. Im Kampf gegen die Ölpest am Golf von Mexiko sind neue Schwierigkeiten aufgetreten. Zuerst hatten sich Tests mit dem neuen Zylinder über dem lecken Bohrloch verzögert. Danach gab der Ölkonzern BP bekannt, dass auch die Ersatzbohrungen vorübergehend gestoppt worden seien. Die Ersatzbohrungen sollen ab Mitte August verhindern, dass weiter Öl ausfließt. Die jüngsten Probleme mit den Toyota-Autos sind offenbar auf Fehler der Fahrzeuglenker zurückzuführen. Experten des US-Verkehrsministeriums haben bei einer Untersuchung zahlreicher Toyota-Unfallautos keine Hinweise für ein selbstständiges Beschleunigen der Fahrzeuge gefunden. Wegen solcher und anderer Probleme hatte Toyota Millionen von Autos zurückgerufen. Haushalte in der Ukraine müssen künftig mehr für Gas bezahlen. Die Regierung erhöht den Gaspreis um über 50%. Sie kommt damit den Forderungen des Internationalen Währungsfonds IWF nach. Damit die Ukraine neue Kredite vom IWF erhält, muss sie ihren Energiesektor modernisieren und ihr Haushaltsdefizit verkleinern. Der IWF entscheidet Ende Monat, ob die Ukraine weitere 15 Milliarden Euro Kredite erhalten wird oder nicht. Das libysche Hilfsschiff für Gaza nimmt Kurs auf den ägyptischen Hafen Al-Arish. Die Organisatoren gaben damit den Versuch auf, die von Israel verhängte Blockade zu durchbrechen. Das Schiff hat etwa 2000 Tonnen Lebensmittel und Medikamente an Bord. Ägypten hat zugesagt, die Hilfsgüter in den Gazastreifen zu bringen. Den Hilfstransport organisierte die libysche Gaddafi-Stiftung. In China sind in mehrere Staumauern Löcher gesprengt worden, wegen zu großer Wassermassen. Mit den Sprengungen soll verhindert werden, dass Siedlungen und Städte überschwemmt werden. Mehrere Stauseen sind bereits überlaufen. Seit 3 Monaten wird Südchina von heftigen Unwettern heimgesucht. Mindestens 500 Menschen starben. Frankreich feiert heute seinen Nationalfeiertag. Präsident Nicolas Sarkozy hat afrikanische Staatschefs eingeladen, um auch die 50-jährige Unabhängigkeit der ehemaligen Kolonien zu feiern. Erstmals marschierten an der großen Militärparade in Paris auch Truppen aus 13 afrikanischen Staaten mit, in strömendem Regen. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.332 Punkten plus 0,5%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.397 Punkten plus 0,3%. Der Euro wird zu einem Franken 34,68 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,5,52. In Basel sind am Nachmittag 35,7 Grad gemessen worden. Das ist laut SF Meteo die höchste in diesem Jahr in der Schweiz gemessene Temperatur. Die Wetterprognose: am Abend und in der Nacht gibt es einige kräftige Gewitter mit Sturmböen und Hagel. Morgen fällt im Norden zunächst noch etwas Regen, dann wird es von Westen her zunehmend sonnig bei etwa 27 Grad. Im Süden ist es morgen ziemlich sonnig und bis 31 Grad heiß.
Echo der Zeit von Schweizer Radio Diris. Und so geht es hier weiter. Polizisten in der Bankfiliale, die Razzia bei der Credit Suisse in Deutschland. Engeres Korsett für Banken, die neuen Regeln der Schweizer Finanzmarktaufsicht. Kraft und Partnerin an der Macht, das Regierungsduo in Nordrhein-Westfalen. Sie will unverschämt viel Geld und ist unterwegs Richtung Norden, die italienische Mafia. Sie wollen nur Menschenrechte, nicht etwa Privilegien, die Palästinenser in den Lagern im Libanon. Und sein schönstes Lebensziel war es, überflüssig zu werden. Die Begegnung mit Klaus Schäderlin in der Sommerserie Faktor Zeit hier im Echo der Zeit. In Deutschland haben also die Filialen der Credit Suisse ungewöhnlichen Besuch erhalten. Staatsanwälte, Polizisten und Steuerfahnder durchsuchten die Niederlassungen der Schweizer Grossbank nach Spuren von Steuersündern. Die Behörden wollen CS-Mitarbeitern auf die Schliche kommen, die rund 1100 deutschen Kunden geholfen haben sollen, Geld am Fiskus vorbeizuschleusen. Wirtschaftsredaktor Charles Liebherr.
Die deutschen Steuerfahnder hoben im Frühjahr einen Datenschatz, gebrannt auf einer CD, Kosten 2,5 Millionen Euro. Eine gute Investition, denn der gestohlene Datensatz listet die Namen auf von Bankkunden der Credit Suisse, welche am deutschen Fiskus vorbei Geld in der Schweiz parkiert haben sollen. Die Daten-CD enthielt aber noch weitere wertvolle Hinweise, etwa, dass die Steuerflüchtigen offenbar bei Mitarbeitern der Credit Suisse für ihre Bemühungen Unterstützung fanden. Das bestätigt der Sprecher der Düsseldorfer Staatsanwaltschaft, Johannes Mocken. Der Vorwurf lautet auf Beihilfe zur Steuerhinterziehung.
Es gab auf der Steuer-CD Hinweise, dass Mitarbeiter der Credit Suisse dazu möglicherweise Hilfe geleistet haben. Das war für uns Anlass, diese Durchsuchung durchzuführen.
Ein Großaufgebot an Ermittlern war im Einsatz auf der Suche nach Hinweisen, wer in der Bank den Steuersündern geholfen haben könnte.
Es sind etwa 150 Durchsuchungsbeamte im Einsatz. Davon sind 10 Staatsanwältinnen und Staatsanwälte aus Düsseldorf. Und wir durchsuchen halt im ganzen Bundesgebiet bei allen Filialen, die es gibt.
Die Großbank Credit Suisse bestätigte, dass Durchsuchungen in ihren Filialen in Deutschland stattgefunden hätten. Die Bank arbeite mit den Ermittlungsbehörden zusammen. Da es sich um ein laufendes Verfahren handle, könnten derzeit keine weiteren Auskünfte erteilt werden. Die Auswertung der Unterlagen wird Wochen dauern. Erst dann ist klar, was an den Vorwürfen dran ist. Gegen 1100 Verdächtige sind Verfahren im Gange. Nur der kleine Teil sind Steuersünder aus dem Bundesland Nordrhein-Westfalen. Der Rest ist in ganz Deutschland verteilt. Akten, die heute bei den Credit Suisse-Filialen sichergestellt wurden, werden auch Steuerfahndern in den anderen Bundesländern zur Verfügung gestellt. Für deren Ermittlungen. Das forsche Vorgehen der deutschen Ermittler und die breite öffentliche Diskussion über den Ankauf von geklauten Steuer-CDs aus der Schweiz zeigte bereits früher Wirkung. Tausende Deutsche haben sich nämlich selber angezeigt, damit Steuerfahnder nicht unverhofft an ihrer Tür klingeln mit einem Durchsuchungsbefehl, wie heute bei der Credit Suisse.
Die Finanzkrise hat es klar gezeigt. Manches Finanzinstitut ist viel zu große Risiken eingegangen. Die einen gingen Konkurs, andere wurden übernommen oder vom Staat gerettet. Damit die Banken künftig weniger Risiken eingehen oder aber in der Lage sind, diese Risiken selber tragen zu können, werden Finanzmarktreformen diskutiert. In der Schweiz wurden bereits Ende 2008 die Eigenmittelvorschriften für die Grossbanken verschärft. Jetzt hat die Finanzmarktaufsicht FINMA neue Regeln in die Vernehmlassung geschickt. Wir haben es in den Nachrichten gehört. Ich bin jetzt verbunden mit Beat Soltermann von unserer Wirtschaftsredaktion. Beat Soltermann, haben denn die Vorschriften von Ende 08 nicht gereicht?
Ob die Regeln vom Dezember 08 wirklich reichen, das zeigt natürlich erst die nächste Krise. Aber die neuen Regeln, die nun in die Vernehmlassung gehen, die sind nicht wirklich vergleichbar. Sie sind nämlich etwas spezieller als die letzten. Sie gelten nicht nur für die beiden Grossbanken, sondern für alle Banken in der Schweiz, die gewisse Aktivitäten ausüben. Es geht da um Handelsgeschäfte und es geht um Verbriefungen und es geht um Banken, die ihre Risiken nach bestimmten mathematischen Modellen gewichten. Das sind klar die beiden Grossbanken, aber es sind auch vier nicht weiter genannte Banken, die da betroffen sind. Sie sollen, wenn es dann nach den Behörden geht, künftig mehr eigene Mittel halten müssen, weil diese Geschäfte eben besonders riskant sind und deshalb auch mehr Vorkehrungen benötigen als andere.
Die FINMA setzt nicht nur bei den Eigenmitteln für diese speziellen Geschäfte an, sondern auch in einem anderen Bereich, nämlich bei dem Geld, das sich Banken untereinander häufig ganz kurzfristig nur ausleihen, dem sogenannten Interbankenhandel, der ja während der Finanzkrise zeitweise fast zum Erliegen gekommen ist. Was ist da vorgesehen in diesem Interbankenhandel?
Auch hier ist ein Risikoabbau geplant. Die Regelung sieht vor, dass Banken weniger Geld pro Bank ausleihen dürfen. Das soll noch etwas restriktiver gehandhabt werden als heute. Das Ziel ist klar, wenn man Geld statt von wenigen von vielen anderen Banken borgt, dann sind die Auswirkungen hoffentlich auch etwas weniger schlimm, wenn eine dieser Banken mal in Schieflage gerät. Man will also sozusagen einen Dominoeffekt verhindern im Interbankenbereich, in einem Bereich, Sie haben es vorhin gesagt, der tatsächlich sehr wichtig ist für die Bankenwelt, für das Funktionieren des modernen Bankgeschäfts. Und betroffen hier dürften vor allem die größeren international ausgerichteten Banken in der Schweiz sein.
Schärfere Regeln also in zwei Bereichen, eben bei den Eigenmitteln und in diesem Interbankenhandel. Wie kommt das an bei den betroffenen Instituten?
Bei den beiden Grossbanken gibt man sich heute bedeckt. Man nehme die Sache zur Kenntnis, heißt es auf Anfrage. Man wolle nun aber zuerst einmal die Vernehmlassungsantwort aufsetzen. Eine Bombe ist die Sache für beide Grossbanken, glaube ich, nicht. Sie und andere Banken und Verbandsvertreter waren bei der Ausarbeitung der Regelungen dabei. Ob sie mit dem Resultat am Schluss jetzt zufrieden sind, das wird dann eben in diesen Vernehmlassungsantworten stehen. Ich denke, für die UBS und die CS dürfte sich nicht viel ändern. Sie halten schon heute mehr Eigenkapital, als sie eigentlich müssten. Ich kann mir sogar vorstellen, dass die beiden Grossbanken hier gar keine größeren Anpassungen machen müssen. Anders könnte es bei anderen Banken aussehen. Eben, es sind auch andere Banken betroffen von dieser Regelung. Falls sie darunter fallen, die könnten tatsächlich auf zusätzliches Eigenkapital angewiesen sein.
Man hört da etwa auch den Vorwurf, die Schweiz gehe da schnell voran, sie sei Musterschülerin bei der Regelung des Finanzmarktes. Stimmt das denn, wenn ich zum Beispiel an die USA denke, wo ja Präsident Obama seine Finanzmarktreform offenbar nächstens auch durch die zweite Kammer des Parlaments, durch den Senat bringen wird?
Ja, ich denke, man muss da genau unterscheiden, was angekündigt, versprochen, beschlossen wird. Das ist nicht immer dasselbe. Und auch bei den Umsetzungsfristen von neuen, strengeren Regeln gibt es große Unterschiede und Ausnahmeklauseln etc. und so. Und so betrachtet haben die Schweizer Behörden tatsächlich schneller Nägel mit Köpfen gemacht. Es gibt sogar Banker in der Schweiz, die nun warnen und sagen, ja, man würde da Wettbewerbsvorteile vergeben, das sei gefährlich für die Schweiz. Andererseits heißt es bei der Finanzmarktaufsicht, beim Regulator, das mache man ganz bewusst so, man gehe ganz bewusst so forsch ans Werk, denn die kleine Schweiz mit ihren zwei großen Banken sei auch außerordentlich exponiert, wenn eben mal etwas schiefläuft wie jetzt in der Krise. Was nun konkret die Eigenmittel angeht, da gehe ich eigentlich eher davon aus, dass auch andere Staaten ähnliche Vorschriften erlassen werden wie die Schweiz. Der Zufall will es, dass sich gerade heute und morgen die wichtigsten Notenbankchefs und Finanzmarktregulierer in Basel treffen, um im Bereich der Eigenmittel eine Regelung zu formulieren. Es ist nicht das erste Treffen und es ist ein ziemlich zähes Ringen. Doch ich denke, irgendwann dürfte da tatsächlich ein Kompromiss gefunden werden.
Besten Dank, Beat Zoltermann, für diese Informationen. Knapp zwei Monate nach der Wahl hat das bevölkerungsreichste deutsche Bundesland wieder eine Regierung. Doch der Weg an die Macht war für SPD-Chefin Hannelore Kraft ein echter Kraftakt. Und so wird es wohl weitergehen. Denn die neue Ministerpräsidentin hat mit ihrer rot-grünen Koalition keine Mehrheit, ist in wichtigen Fragen auf die Unterstützung der Linkspartei angewiesen. Ein Experiment, das auch bundespolitische Bedeutung hat. Aus Berlin Ursula Hürzeler.
Hannelore Kraft hielt lange durch. Die zwei Wahlgänge, die Vereidigung, die Antrittsrede, die Umarmungen. Doch dann, als ihr zahlreiche Weggefährten je eine rote Rose überreichten, flossen doch noch die Tränen. Für die 49-Jährige kein Problem. Gefühle zu zeigen, hält die neue Ministerpräsidentin für normal. Das hatte sie schon im Wahlkampf betont.
Ich mache Politik mit viel Herz und mit viel Verstand. Und ich bin ich selbst. Das ist mir wichtig, dass das zusammenpasst. Die Politik, die ich mache und die Person. Das passt zueinander und ich glaube, das spüren die Menschen auch. Und ich mag Menschen. Das ist die wichtigste Voraussetzung, um eine gute Politik zu machen.
Dieses Rezept hat Hannelore Kraft stark gemacht. Jedenfalls hätten ihr noch vor kurzem nur wenige zugetraut, dass sie dereinst die erste nordrhein-westfälische Regierungschefin werden könnte. In der SPD galt die Ökonomin eher als Zählkandidatin, als Trümmerfrau nach verheerenden Niederlagen. Doch das Arbeiterkind aus dem Ruhrgebiet, das als erstes in ihrer Familie überhaupt studieren konnte, packte beherzt zu. Die heutige Wahl ist deshalb ein persönlicher Triumph, auch wenn er nur dadurch möglich wurde, dass sich die Linkspartei der Stimme enthielt. Künftig muss Hannelore Kraft quer durchs Parlament für ihre Anliegen um Unterstützung werben. Eine mühsame Aufgabe, das weiß sie, aber vor dem Parlament bog sie es heute ins Positive.
Ich glaube, darin liegt auch eine große Chance. Die Chance, einander genauer zuzuhören, mehr Verständnis für die Position des anderen zu entwickeln und die Chance, gute Kompromisse zu suchen und zu finden.
Eine Koalition der Einladung soll es werden. Eine, bei der sich die politischen Gegner je nach Sachfrage einklinken können oder nicht. Ob das funktioniert, bleibt abzuwarten. Doch die Regierungschefin ist zuversichtlich. Auch deshalb, weil sie das neue Projekt in enger Absprache mit der grünen Chefin Silvia Löhrmann ausgeheckt und durchgeboxt hat. Überhaupt wäre die neue Minderheitsregierung wohl ohne das Drängen der Ökopartei und das starke Frauengespann nie zustande gekommen. Die Chemie stimme, sagt Löhrmann, die künftig Bildungsministerin und Krafts Stellvertreterin wird.
Gutes Miteinander zeichnet sich dadurch aus, dass man sich natürlich in der Sache auch mal streiten kann. Das wird an der einen oder anderen Stelle passieren, aber dass man fair miteinander umgeht. Und wir haben einen hohen Respekt voreinander und das soll auch das Ziel der Regierung sein.
Es war ein historischer Moment heute, als sich die beiden Spitzenfrauen nach der Wahl in den Armen lagen. Künftig weht im Land der ehemals so harten Männer, der Kohlekumpels und Stahlkocher ein neuer Wind. Doch die Opposition hat dem weiblichen Power-Duo bereits den Kampf angesagt. Dabei kritisieren CDU und FDP nicht nur die geplanten Bildungsausgaben auf Pump, ein Dorn im Auge ist ihnen auch die mögliche Zusammenarbeit mit der Linkspartei. Für Christian Lindner, den Generalsekretär der Bundes-FDP, ein Armutszeugnis.
Hannelore Kraft nimmt griechische Verschuldungspolitik in Kauf, um sich eine Mehrheit mit der Linkspartei im Landtag zusammenzukaufen.
Tatsächlich ist nicht auszuschließen, dass mit der heutigen Wahl von Hannelore Kraft in Deutschland die Karten neu gemischt werden. In den nächsten Jahren könnten sich SPD, Linke und Grüne annähern und so für später neue Machtoptionen aufbauen. Doch das ist Zukunftsmusik. Im Moment will es Rot-Grün allein versuchen. Und die Linkspartei kämpft darum, von den Minderheitsregierenden nicht als reine Abnickerpartei behandelt zu werden.
Das war Ursula Hürzeler, unsere Korrespondentin in Deutschland. Zum letzten Mal übrigens, sie packt die Koffer in Berlin und wird im Herbst dann zum ersten Mal als Moderatorin hier im Echo der Zeit zu hören sein. Und hier geht es jetzt weiter mit diesen Themen in Stichworten. Mafia als Vermieter von Sozialwohnungen, Beispiel Mailand. Leben ohne Perspektive, Beispiel Palästinenserlager in Libanon. Und die Sommergeschichte von einem, der Zeit hatte. Der Coup von gestern gegen die kalabresische 'Ndrangheta hat eines definitiv gezeigt. Das mafiöse Netz ist auf dem Vormarsch in Richtung Norditalien. Denn die rund 300 verhafteten Mafiosi wollten sich lukrative Aufträge beim Bau der Weltausstellung von 2015 in Mailand unter den Nagel reißen. Aber eigentlich ist schon länger klar, die Mafia ist nicht mehr nur ein Phänomen Süditaliens, sondern sie hat ihre Tentakel weit nach Norden ausgestreckt. Anschauungsunterricht gibt es in den Vororten Mailands. Dort sind sämtliche Mafien seit bald 20 Jahren präsent. Italien-Korrespondent Massimo Agostinis.
Die riesigen Wohnblocks aus den 60er und 70er Jahren rund um die Innenstadt Mailands dienten immer auch der Bedienung der eigenen Klientel. Es gab Blocks, in denen vorwiegend Wähler der untergegangenen Democrazia Cristiana wohnten, in anderen jene der Sozialisten oder der Kommunisten. Seit die Parteien aber untergegangen sind, ist die Parteibindung, um eine Wohnung zu erhalten, nicht mehr so wichtig. Heute braucht es Geld, viel Geld. Denn die Mafien aus ganz Süditalien haben ihre Hände im Spiel, auch die 'Ndrangheta, deren Nest in Norditalien gestern ausgehoben wurde. Von den über 90.000 Sozialwohnungen der Stadt Mailand werden nach neuesten Erhebungen mindestens 5% nicht mehr von der Stadt verwaltet, sondern von den Mafia-Clans aus Süditalien. Das Spiel läuft immer gleich ab. Wer auf der Warteliste der Stadt ist und auch nach langem Warten nicht zum Zug gekommen ist, hört sich im Quartier um. Hilfe naht bestimmt. Das beweisen folgende Aufnahmen, welche die Quartierorganisation SOS Racket e Usura, eine Art NGO gegen Mafiosi und Wucherer im Quartier, vor ein paar Wochen aufgenommen hat. Einer ihrer Lockvögel, ausgerüstet mit verstecktem Mikrofon, hat Kontakt aufgenommen mit einer Signora. Wer hat sie zu mir geschickt? Nun, ich habe herumgefragt. Ich habe schließlich einem meine Adresse gegeben mit der Bitte, diese an Sie weiterzuleiten. Ich suche nämlich dringend eine Wohnung. Meine Frau ist schwanger, aber ich finde natürlich nichts, da ich mal im Gefängnis war. Nachdem der Mann seine erfundene Lebensgeschichte aufgetischt hat, sagt die Signora plötzlich:
Io onestamente vi posso dire solo una cosa, se c'è pazienza, devo aspettare un mese e mezzo.
Schau, ich kann dir helfen, melde dich wieder in einem Monat. Der Lockvogel, so die weitere Unterhaltung, hätte der Signora von der Mafia 1.500 Euro Vermittlungsgebühr in Anführungszeichen zahlen müssen, plus in Zukunft sämtliche Mieten. An sie, notabene, die nicht von der Stadtverwaltung ist, sondern eine quartierbekannte Vertreterin eines Mafia-Clans. Wie ist sowas möglich, dass der italienische Staat, in diesem Fall die Mailänder Stadtverwaltung, derart abwesend ist? Die Erklärung liefert Frediano Manzi von SOS Racket e Usura im Fernsehen, am Tag, als die Polizei endlich einmal zwei Verdächtige verhaftet.
Il capo ispettore della GEFI, Marco Mignani, che oltre a chiedere soldi, richiedeva anche, cosa vergognosa, anche prestazioni sessuali.
Unter den Verhafteten ist ein Vertreter der Kontrollaufsicht über die Wohnungsvermietung. Der hat selber mitgemischt. Er hat Geld von den Wohnungssuchenden angenommen und wenn eine Frau nicht zahlen konnte, gab er sich auch mit Sex zufrieden. Die Mafia-Clans und korrupte Teile der Sozialwohnungsbehörde kontrollieren aber nicht nur 5% der Wohnungen, die sie an der Verwaltung vorbei vermieten. Sie sind gar so dreist, dass sie sich als Vermieter ausgeben und Inserate schalten. Und hin und wieder verkaufen sie gar eine Wohnung mit allen dazugehörigen Papieren. SOS Racket Eusura schätzt, dass die paar wenigen Mafia-Clans jedes Jahr 20 Millionen Euro Umsatz machen, nur mit der illegalen Vermietung und dem Verkaufen staatlicher Sozialwohnungen. In dieser Summe nicht enthalten sind die Einnahmen aus Prostitution und Drogenhandel im Quartier. Das Phänomen ist nicht neu. Frediano Manzi kämpft seit 13 Jahren dagegen und erklärt immer wieder, dass die Mafia längst kein Problem mehr nur von Süditalien sei. Sie habe sich längst in Norditalien ausgebreitet, nur 50 Kilometer von der Schweizer Grenze entfernt. Manzi hat schon unzählige Klagen gegen die Quartiermafiosi eingereicht, doch passiert ist wenig.
Sie leben unter elenden Bedingungen in Lagern und das seit Jahrzehnten die palästinensischen Flüchtlinge im Libanon. Die UNO schätzt ihre Zahl auf 400.000. Es sind Palästinenser, die bei der Gründung Israels 1948 gehen mussten oder später aus Palästina flüchteten. Jetzt nimmt Libanon zum ersten Mal seit 62 Jahren einen ernsthaften Versuch, diesen rechtlosen Palästinensern Grund- und Menschenrechte zu gewähren. Das Recht auf Arbeit und das Recht auf Eigentum, das Parlament, soll in Kürze darüber abstimmen. Aus Beirut der Bericht von Irene Meyer.
Es ist heiß an diesem Mittag im Flüchtlingslager Marelias in Beirut und außer dem Muezzin von einer fernen Moschee ist nichts zu hören. Die engen, schmutzigen Gassen sind wie ausgestorben, nichts spendet Schatten, am wenigsten die losen Drahtbündel über unseren Köpfen, die von einer Hauswand zur anderen pendeln, die typische Stromversorgung der Armen. Wir treffen uns mit Mohamed Abrid, der sich hier in Marelias um Jugendliche kümmert. Eine Jugend am Rande der Gesellschaft, ja im Ghetto, sagt Mohammed. Perspektivlosigkeit und Diskriminierung. Bereits die vierte Generation der Flüchtlinge erlebt sie. Mohammed, heute Ende 30, erinnert sich an seine Kindheit.
Okay, when I was my age, it was 10 years. I like to draw. So my family,
ich zeichnete gern als Kind. Mit 10 Jahren wollte ich Maler werden. Meine Mutter sagte, schlag es dir aus dem Kopf, du kannst diese Ausbildung nicht machen, du bist ein Palästinenser. Mohammeds Vater kommt aus Gaza. 1948, als der Staat Israel gegründet wurde und Krieg herrschte, kam er in den Libanon. Wie so viele andere Vertriebenen aus Palästina, viele kamen auch während des 1967er Kriegs, hat er Zuflucht im Libanon gefunden, aber mehr nicht. Im Gegensatz zu den palästinensischen Flüchtlingen in Syrien oder Jordanien etwa blieb ihr Status hier rechtlos. In 12 Lagern leben sie ohne grundlegende Menschen- und Bürgerrechte. Das heißt zum Beispiel, sie dürfen nicht arbeiten. Wenn sie es tun, dann nur illegal und schwarz. Sie haben keine Sozialleistungen und kein Recht, Eigentum, eine Wohnung oder ein Haus zu erwerben. Mohammed sagt, es sei eine Schande, dass sie nach 62 Jahren um diese Menschenrechte bitten müssten. Dass die Rechte für die Palästinenser jetzt überhaupt zum Thema werden und das Parlament darüber entscheiden wird, ist Drusenführer Walid Jumblat zu verdanken. Er treibt die Debatte voran und heizt den Gegnern der Vorlage ein. Diese behaupten, die Palästinenser würden sich endgültig im Libanon niederlassen wollen und dann das labile, konfessionelle Mobile, die fragile Machtstruktur, gefährden. Und wenn sie legal arbeiten könnten, dann breche die libanesische Wirtschaft ein. Es sind vor allem Politiker der Christen, die so sprechen. Das Verhältnis zwischen vielen libanesischen Christen und palästinensischen Flüchtlingen ist belastet. Der Bürgerkrieg und seine Schrecknisse wirken nach. In den Flüchtlingslagern findet man für solche Behauptungen weder Verständnis noch Bestätigung. Wenn jemand auf dem Rückkehrrecht beharrt, dann sind es die palästinensischen Flüchtlinge. Suhail Al-Natur, Leiter eines humanitären Zentrums in Marelias, sagt:
First of all, they try to neglect the Palestinians. They don't want to be naturalized. We don't want the idea of Lebanon. We want to go back to Palestine.
Wir wollen nach Hause, nach Palästina, sagt Suhail al-Natur, der als einjähriges Kleinkind 1948 mit seiner Familie aus Palästina vertrieben wurde. Niemand von uns strebt die libanesische Staatsangehörigkeit an. Wie kämen wir nur auf die Idee, nachdem dieser Staat uns seit 62 Jahren in diesem Elend leben lässt, fragt al-Natur.
What the hell is this in Lebanon? We want to be integrated economically, socially, but to keep the Palestinian ID.
Wir wollen im Libanon wirtschaftlich und sozial integriert werden, aber wir wollen unsere palästinensische Identität behalten. Eine Integration auf Zeit bis zu unserer Rückkehr, sagt al-Natur. Es gehe hier um Menschenrechte, nicht um Privilegien. Immer mehr Libanesen würden sich dessen bewusst und solidarisierten sich mit den Palästinensern, sagt al-Natur, auch weil die palästinensischen Organisationen unermüdlich und geduldig aufklärten.
In Lebanon, they need the foreign workers.
Die libanesische Wirtschaft braucht Hunderttausende Ausländer. Aus Syrien kommen sie, aus Sri Lanka, Ägypten, Sudan. Da könnten die 50.000 zu erwartenden palästinensischen Arbeitskräfte ohne weiteres absorbiert werden, sagt Suhail al-Natur. Denn die von der UNO geschätzte Zahl von 400.000 palästinensischen Flüchtlingen im Libanon müsse relativiert werden. 150.000 seien nämlich zurzeit entweder in Europa oder im Golf und von den verbliebenen 250.000 seien der große Teil Frauen, Alte und Kinder. Ebenso wichtig ist für die Flüchtlinge das Recht, ein Haus oder eine Wohnung zu kaufen, falls sie überhaupt über die finanziellen Mittel verfügen. Die Lager platzen aus allen Nähten, die Bedingungen sind unwürdig. Mohammed Abrid beschreibt das Leben dort als unmöglich. Es ist überfüllt, es gibt keinen Platz. Oft hat man das Gefühl, man könne nicht mehr atmen, es fehle die Luft, sagt Mohammed. Es müsse Platz geschaffen werden, um die Bedingungen zu verbessern. Die Menschen, vor allem die Jungen, lebten wie hinter einem Nebel. Alles, auch die Zukunft, sei verschwommen. Die Gefahr, dass sich viele in Drogen flüchteten oder in den Dunstkreis von Fundamentalisten gelangten, wachse, sagt Mohammed Abrid. Ein Grund mehr, den Status der Palästinenser zu verbessern, auch im Interesse des Staates Libanon.
So ein Bericht von Irene Meyer. Weiter jetzt mit unserer Sommerserie Faktor Zeit. Sie läuft, die Zeit, sie drängt, sie vergeht. Immer wieder die Zeit. Zeit gewinnen, Zeit verlieren, Zeit überschreiten. Höchste Zeit, sich Zeit zu nehmen. Genau das hat Anfang der 80er Jahre in der Schweiz ein höchst eigenwilliger Zeitgenosse getan. Er hat die Lupe genommen und sie auf die Zeit gelegt. Und was er dabei gesehen hat, hat er den Menschen erzählt. Am Radio, in der legendären Satire-Sendung Zeitlupe. Jeweils am Samstagmittag. Und die Menschen haben ihm gebannt zugehört. Klaus Schäderlin. Inlandredaktor Peter Maurer mit seiner Geschichte zum Faktor Zeit.
Alles hat seine Zeit. Prediger, Kapitel 3, Vers 1 bis 8.
Natürlich, nichts tun, das will gelehrt sein, aber es ist sich der Wert, das zu lehren. Nichts krampfen, das heisst Zeit haben. Für was Zeit? Hey, für mehr zu sehen, als nur der Aussenschein. Oder etwas zu spüren, oder denken, oder einfach ruhig sein. Viel führige Zeit haben, das ist nicht Zeit für Sauen. Das ist sie brauchen.
Klaus Schäderlin, 1918 bis 1987. Pfarrer an der Petruskirche in Bern. Von 1958 bis 1973 Gemeinderat, Stadtregierung, als Vertreter der neuen Bewegung Junges Bern. Fürsorge- und Gesundheitsdirektor. Ein Herzinfarkt zwang ihn zum vorzeitigen Rücktritt. In der Radiosendung Zeitlupe zeigte sich Schäderlin später in den 80er Jahren als mutiger, sozial engagierter Zeitkritiker. Von ihm stammt auch der Jugendbuchklassiker Mein Name ist Eugen. Klaus Schäderlin starb am 13. Dezember 1987 an Krebs.
Wie ein Klon sieht der Schäderlin aus.
Ein wunderbarer Gartenzwerg.
Ein querer Sieg, wie er sich auch selber bezeichnet hat.
Ein kleines Männchen mit einem Bärtchen hat er gehabt. Er hat gesprüht vor Energie. Eigentlich gegen alle Strömungen der Zeit war er mutig.
Ich habe ihn immer als einen erlebt, der furchtbar viel Zeit hatte.
Das ist die Geschichte von einem, der das Tempo gedrosselt hat. Das ist die Geschichte vom Mann mit der Lupe und der Zeit.
Zeitlupe mit Klaus Schädeli.
Oh, dir, ich habe zur Weihnacht einen Taschenrechner bekommen. Das ist etwas Schönes. Ihr könnt den ganzen Tag rechnen. Wenn wir Menschen alle zusammen unseren Hass um 25% könnten abbauen, so gäbe das alles in allem Frieden für 40 ganze Völker. Oder eine gute Mutter hat genug Liebe für etwa 10 Kinder. Aber im Durchschnitt hat sie ja nur 2,3. Das heisst, 80% von unserem möglichen Liebhaben liegen brach.
Eine langsame Stimme in einer schnelllebigen Zeit. Berndeutsch und deutlich.
Ich höre euch schon brüllen. Verzapf doch kein Kabis. Bei Hassen und Liebe hört doch das Rechnen auf. Aber ich antworte euch halt einen Weg. Wir rechnen mit allem. Mit Kilo, mit Franken, mit Stunden, mit Zinsen. Aber mit der Liebe rechnen wir nicht.
Eine Sekunde ist eine Sekunde ist eine Sekunde. An der Wand tickt eine Toggenburger Barockuhr. Man sitzt in der stilvollen Wohnung von Eddie Bussmann, der großen alten Radiofrau, und vergisst schier die Zeit, wenn die einstige Produzentin der Zeitlupe von ihrem Kolumnisten von damals, von Klaus Schädelin, erzählt.
Er ist wie ein Kind. Er hat sich gefreut auf die Zeitlupe, dass er eine Möglichkeit bekommt, sich zu formulieren und wieder am Zeitgeschehen, am Puls sein, auch die Leute kann erreichen und so. Er war ein Menschenfreund. Er hatte ein unglaublich grosses Herz für alle Randständigen. Die, die rebellierten gegen alles und so, die hat er geliebt. Er war überhaupt kein lauwarmer Mensch. Und ich denke, manchmal fehlt in der heutigen Zeit.
Er, Schädelin, und sie, die Zeitlupe. Unzertrennlich, sagt heute Beat Hugi. Der Journalist sprach in den 80er Jahren volle 10 Stunden lang live mit Schädelin über Gott und die Welt. Im Studio des damaligen Berner Kulturradios Förderband bei Wein, Käse und Brot.
Der geniale Doppelsinn von diesem Begriff, oder? Also es ist ja die Lupe, wo man durch die Lupe auf die Zeit schaut. Also man vergrössert bestimmte Sachen, man hebt sie vor, man sieht sie genauer. Aber gleichzeitig ist die Zeitlupe auch das Verlangsamen von den Bildern. Also er hat in seiner Lupe Sachen gesehen, wo er in 3-4 Sätzen an die Wand genagelt hat, wo man nicht vergisst. Wie so die berühmten Datumszettel, die man abreissen hat, Sprüche drin, aber es ist Schädelin gewesen.
Schädelin, der Quer- und Nachdenker, der ungebärdige Alte, sprach mit seinem schweren Asthma-Atem so, dass die Menschen ihm folgen konnten, mit und Nachdenken.
Vom Denken habe ich Kopfweh bekommen. Ja, dir, da habe ich doch Handli geschalten. Und richtig, das Gringweh ist weg. Mir ist viel wöhler und alles wird ganz einfach. Seit ich verdummt bin, finde ich mich selber so glatt. Und erst Politik, das ist doch das beste Schweizer Patent. Wer nicht gescheit ist, der hat gegen die Mehrheit für sich. Und überhaupt, ihr, gescheit sein ist unschweizerisch. Die Gescheiten wollen nämlich gegen etwas ändern, statt dass sie zufrieden sind mit dem, was ist.
Schädelin, der Nonkonformist, redete sich ins Feuer, wenn er die Mächtigen seiner Zeit unter die Lupe nahm.
Herr Vogler, wir verstehen in unserer Schweiz nicht mehr, was ihr uns über unsere Schweiz sagt. Eure Sätze sind zu lang und zu schnell und zu gehörlich. Wir verstehen eure Vorlagen nicht mehr, Herr Nationalrat. Wir verstehen eure Predigen nicht mehr, Herr Pfarrer. Ihr könnt doch alle Schweizerdeutsch und vielleicht sogar noch ein bisschen Hochdeutsch. Aber eure verzworkelten Sätze gehen uns über die Köpfe weg. Wenigstens sollte man das Land verstehen, wo man drin lebt. Was nützt einem Demokratie, wenn man nicht mehr weiss, wie man stimmen soll und nur noch sieht, was passiert, aber nicht mehr begreift, warum?
Ich blieb zeitlebens auf meiner Position stehen. Die politische Welt rutschte an mir vorüber nach rechts, so dass ich mich plötzlich auf der Linken fand. Typisch Schädelin. Er, der langjährige Politiker, der zwar populär, aber nie populistisch war, sagte später über diese Zeit:
Dauernd, hat man das Gespüren bekommen, dass man jemand ist und man hat angefangen zu meinen, man sei jemand und könne etwas.
Und hintendrin schäme ich mich wie verrückt in dem Reigen der Eitelkeit mit da zu haben.
Schädelins Zeitlupen waren gleichsam Zeitdokumente und radiophonische Straßenwege. Dieser kleine große Mann mit dem Pfadfindernamen Gockel krähte munter drauf los und störte den Schlaf der Selbstgerechten.
Er hat einen Brief bekommen mit einer braunen Fahrkarte Moskau einfach. Und die zweite Klasse war durchgestrichen und ist gestanden im Viehwagen. Und das zeigt ein bisschen, in welche Richtung das er getüpft hat und auch gebreicht hat.
Jeder, der in der Zeit stehen bleibt, sagt man, bleibt allein stehen. Im kühlen Schatten der Bäume auf der Bundesterrasse sitzt ein 55-jähriger Mann und denkt an seinen verstorbenen Vater. An diesen anarchistischen Geschichtenerzähler. Michael Schädelin, der Sohn, sagt:
Ja, fast das Gefühl, er war in vielem Antrieben von einer inneren Angst, die er musste überwinden. Und extrem offensiv ist er dem begegnet.
Klaus Schädelin zeigte seine Angst. Er drehte die Zeit einfach zurück. Kindheit, Schule, Singen, dieses verdammte Proben von Händels Messias.
Die kurzen und langen Pausen mitzählen und im genau richtigen Moment das Halleluja rauslassen und das namenlose Grauen, das ich in der Probe einmal viel zu früh habe, gesungen, Mutter, Seelen allein und die Angst, das könnte mir bei der Aufführung wieder passieren. Und darum das krampfhafte Zählen, das ich immer noch im Gefühl habe, auch wenn ich heute ganz falsch zähle. Halleluja, zwei, drei, Halleluja, zwei, Halleluja, zwei, Halleluja, zwei, Halleluja.
Lachen, wegen, mit und über Schädelin. Hugi, der Journalist, sitzt da, schweigt und sagt schließlich:
Ja, ein Klon. Beide Seiten. Das grosse Lachen und die ganz tiefe Versenkung.
Klaus Schädelin, der Mann mit der Zeitlupe, der, als seine eigene Zeit langsam ablief, von sich gesagt hat: Ich bin ein Nichtstuer. Michael Schädelin sagt heute dazu:
Also, er hat kokettiert damit, aber er ist es gesehen. Und er hat immer gesagt, das Nichtstun ist am besten, weil da findet man nichts Böses oder Blödes. Er hat wirklich gerne Sachen gemacht, die eigentlich nicht unmittelbar Sinn erfüllt waren, weil er dem Sinn gegenüber eigentlich immer sehr skeptisch war. Er hat immer gesagt, warum sagt man, er hat das Pulver nicht erfunden und meint das negativ. Es kann doch nichts Besseres einem Menschen passieren, als er ist faul genug, dass er das Pulver nicht erfindet.
Ein Fabulierer, ein Zeitreisender voller Geschichten, ein fantastischer Überzeichner sei er gewesen, der Vater.
Wahrscheinlich würde er sagen, die Wahrheit, die muss man erfinden, da ist sie präziser. So als Causeur, als Unterhalter hat er Zeit gern zu Tod geschlagen.
Und der Vater, was hat er gesagt zu seinem Nichtstun, zu diesem seinem Zeitvertreib?
Ich selber habe Gottlob eine Naturgabe. Ich habe nie gern geschafft. Und ihr, das kommt mir heute gut. Wenn ihr wisst, was es alles nicht zu tun gibt. Oh, dir, das ist etwas Schönes. Der Betrieb einstellen, Mulaffen feilhalten und das Aroma vom Leben spüren. Am Morgen dann weiter schlafen, wenn man zum Bett aus der Lärme von denen gehört, die müssen krampfen. Und bei dem, der erst noch hoffen, man erlebe noch einen Zipfel von dieser Zeit, wo man ganz überflüssig wird, wo ihm niemand mehr braucht und auch niemand mehr traurig wird, dass wir Beerdigung überflüssig werden. Das dünkt mich das schönste Lebensziel.
Klaus Schädelin, einer, der viel Zeit hatte fürs Nichtstun. Das war ein Beitrag von Inlandredaktor Peter Maurer. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Für verantwortlich für das Echo der Zeit war Judith Huber. Für die Nachrichten Jan Grüebler. Am Mikrofon war Hans Ineichen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Mehr Informationen auf drs.ch.